Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Just Gated. Der Podcast mit Shannon Gede.
Somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit dem lieben Felix zusammen. Wir sprechen über das Thema Höhenkrankheit. Er ist Bergsteiger und hat da schon die ein oder andere Erfahrung mitmachen müssen. Da hat er uns mal mitgenommen zu den Momenten, wo er mit der Höhenkrankheit konfrontiert wurde. Und in unserem Faktencheck haben wir natürlich wieder alles drin, wo wir euch nochmal nahelegen, was das denn überhaupt genau ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja, lasse ich euch mal direkt in die Folge rein. Wie kam eigentlich deine Begeisterung zum Klettern zustande? Hat das schon ganz früh in der Kindheit angefangen? Bist du die ganze Zeit auf Bäume geklettert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das hat auf jeden Fall so früh angefangen. Das hat vor allen Dingen allerdings nicht mit dem Klettern an sich angefangen, sondern mit der Abenteuerlust. Und ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die sehr nah beieinander liegen, dass man irgendwo draufklettern will und irgendwo an einen Ort kommen möchte, wo man sich nicht so leicht hinbewegen kann. Das ist schon als Kind ein Abenteuer und deswegen bin ich tatsächlich auch als Kind schon überall draufgeklettert, wo es nur irgendwie ging und hing auch ständig in irgendwelchen Bäumen und ich war auch als Kind ständig mit irgendwelchen blauen Flecken zu Hause. Also meine Mutti musste, glaube ich, viel durchmachen. Ja, und dann wurde das aber irgendwie mal größer und ich bin auch in einer der größten Kletterregionen oder in einer der schönsten Kletterregionen Deutschlands aufgewachsen, nämlich in der Südpfalz, wo es wahnsinnig schöne Sandsteine, Felsen gibt, die man beklettern kann. Und so kam das eine zum anderen und das ist immer mehr eskaliert, bis die Berge dann irgendwann sehr, sehr hoch und die Routen sehr, sehr schwer waren.
Das klingt ein bisschen so wie so Adrenalinkicks, die dann für eine Zeit lang ausreichend sind, aber irgendwann braucht man halt mehr. Also wie hat das angefangen? Warst du erstmal in der Kletterhalle unterwegs und hast gemerkt, ja, okay, oder ging es direkt in die Natur?
Das ging tatsächlich von einer ganz anderen Seite her. Also eigentlich bin ich über die Natur ans Klettern in der Halle und dann überhaupt ans technische Felsklettern gekommen. Ich bin damals, der wirklich ausschlaggebende Punkt war wirklich, als ich nach Berlin gezogen bin unter allen Orten, weil ich ganz schnell festgestellt habe, dass mir die Natur und das Draußensein und auch nur das im Wald unterwegs sein und wandern gehen total fehlt. Und da bin ich überhaupt erst dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, dass das ein wahnsinnig wichtiger Teil von meinem Leben ist, diese Naturerlebnisse. Und das hat dann damit angefangen, eben immer mehr die Umgebung erstmal zu erkunden. Aber um Berlin rum gibt's halt relativ wenig, außer Brandenburg. Und da kommst du dann durch Kiefernwälder und die hast du dann alle sehr schnell erkundet. Und mit meiner damaligen Lebenspartnerin bin ich dann auf meine erste große Reise gegangen. Wir haben die kompletten Semesterferien und noch ein paar Wochen extra uns freigenommen, um nach Island zu fahren. Wir haben uns einen uralten, völlig zerhagelten Land Rover gekauft, einen alten kaputten Land Rover Freelander. Großartiges Auto und sind dann mit der Fähre für ein paar Wochen nach Island gefahren. Und am ersten Tag haben wir am Fuß von einem Berg angehalten und haben einfach gesagt, hey, da gehen wir morgen hoch. Und ja, das war natürlich hochgradig unprofessionell und auch hochgradig gefährlich aus heutiger Sicht, wie das abgelaufen ist. Aber das war tatsächlich mit der Grundstein, dass ich gemerkt habe, irgendwie diese Abenteuer in diesen unglaublichen Naturregionen, in diesen martialischen Landschaften, das ist irgendwie das, was mich wahnsinnig reizt. Und mir wurde schon oft gesagt, dass man der Meinung ist, ich suche nach einem Adrenalinkick, aber das ist nicht der Fall, weil die Art und Weise, wie man diese Gefahren erlebt in der Natur, das hat wenig mit Adrenalin zu tun, sondern das ist meistens etwas sehr, sehr Ruhiges und das hat für mich sehr viel mehr mit Meditation zu tun und mit einer sehr, sehr ruhigen Naturerfahrung, gerade wenn man in solche Gefahrensituationen kommt.
Das heißt auch solche, ich sag mal, illegalen Sachen wie Leute, die da irgendwie diese Freeruns-Geschichten machen und über diese Gebäude klettern in der Stadt und irgendwelche, keine Ahnung was, erklimmen und an den Hochhäusern rangklackseln und ich weiß auch nicht. Da gibt's ja diese ganzen TikTok- und Insta-Videos. Das ist absolut gar nicht dein Ding.
Nee, nicht wirklich. Also zumindest nicht.
Kam aber auch skeptisch.
Naja, sagen wir mal so, als wirklich Teenager fand ich das schon auch irgendwie ein bisschen spannend. Das war aber noch lange vor meiner richtigen Kletterkarriere, weil es da wirklich irgendwie aufregend war auf irgendwelche. Das ging dann aber wirklich um die Turnhalle von der Schule und solche Geschichten. Und damals hab ich auch Parcours gemacht mit 15, 16, also die ersten Freerunning-Sachen so, aber das war alles weder groß noch illegal noch, also verhältnismäßig schon, aber das Schlimmste, was dir passieren konnte, war, dass der Hausmeister gesagt hat, hey, komm mal bitte von dem Vordach von der Turnhalle runter. ja, aber es ist was anderes. Man sucht nicht diesen Adrenalinkick, man sucht wirklich diese, also zumindest ich suche diese Naturerfahrung und die ist oft eben verbunden mit diesen Gefahren, weil wir in einer Welt leben, in der es solche Gefahren und solche echten Ängste fast nicht mehr gibt im normalen Leben. Wir leben in einer sehr sicheren Welt, zumindest du und ich leben hier in einer sehr, sehr sicheren Welt. Das kann man natürlich nicht auf die Welt insgesamt beziehen. Und ich glaube, dass der Mensch ein inhärente Suche nach authentischen Erlebnissen hat. Und deswegen sind solche Sachen anziehend. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich Horrorfilme verkaufen oder warum Krimis oder sonst was, alles, was im Fernsehen läuft, immer irgendwie extreme Situationen darstellt. Weil es Sachen sind, die in unserem Alltag keine Rolle mehr spielen. Es gibt keine Angst vorm Sterben mehr. Es gibt keine Angst, wenn ich rausgehe, oh Gott, jetzt kommt ein Gewitter, was soll ich tun? Jetzt wird mich der Blitz erschlagen. Nein, Mann, ich gehe nach Hause in meine schöne warme Wohnung und mach den Fernseher an und guck mir eine Südsee-Reportage an. Das ist, es ist relativ einfach geworden. Und ich glaube, dass mir und manchen anderen Menschen das ein Stück weit fehlt, diese echte Natur, diese authentischen Erlebnisse zu bekommen. In irgendeiner Form.
Was wird denn da emotional noch in dir geweckt? Also du sprichst ein bisschen von Angst, du sprichst von auch einer Art Meditation, habe ich das Gefühl, wenn du auch in der Natur bist. Was ist es denn aber noch, was dir vielleicht dann auch im Alltag fehlt? Also wie süchtig bist du nach Klettern und warum?
Wie süchtig ich bin, das ist eine gute Frage. Du kannst es tatsächlich wahrscheinlich mit einer Sucht vergleichen, weil ich merke, wenn ich ein paar Wochen nicht draußen bin, dann geht's nicht mehr. Ich arbeite zum Beispiel gerade in Hamburg unter allen Städten, also in einer sehr, sehr flachen Region. Und das ist alles schön und gut und es ist eine tolle Stadt, aber ich merke, sobald ich ein paar Wochen hier bin und ich nicht in die Berge komme, dass ich wirklich inhärent unruhig werde, dass irgendwas in mir sich bewegen muss, raus muss und irgendwo hoch muss. Das ist was, was wirklich aus meinem Inneren kommt. Und das ist auch das Herrliche daran, dass ich mir da so unglaublich sicher bin. Ich bin mir in ganz vielen Dingen in meinem Leben nicht sicher. Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Ist das eine richtige Berufswahl? Brauche ich nicht mehr finanzielle Sicherheit? Oder persönliche Entscheidungen? Wie geht's mit meinem Liebesleben weiter? Wie empfinde ich gewisse Sachen zu anderen Personen? Aber das Bergsteigen, Mann, das ist immer sicher. Das ist immer glasklar. Und das macht es irgendwie so, weiß ich nicht, so ein schönes Heilmittel auch für die anderen Schwierigkeiten und die anderen Herausforderungen im Leben.
Wobei immer sicher ja auch ein gewagter Ausdruck ist, oder?
Ja, na klar. Logisch, natürlich ist es nicht immer sicher, ganz im Gegenteil. Also ich habe einige Erfahrungen, ich betreibe das mit dem Bergsteigen wirklich auf einem relativ extremen Level. Ich habe schon einige Touren gemacht, die wirklich auch objektiv sehr, sehr gefährlich sind und das ist von außen betrachtet immer ganz schwer zu beurteilen, weil natürlich kann mir jetzt jemand vorwerfen, dass ich leichtfertig mit meinem Leben umgehe und zu große Risiken eingehe, aber das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und die Entscheidungen, die ich da treffe, sind durchdacht und ich bin mir auch da sehr, sehr sicher und ich weiß, wenn ich mich in große Gefahren begebe und ich weiß auch, dass ich mich in Risiken begebe und das kann auch manchmal schief gehen, aber das ist nie blind und das ist leider etwas, was ich auch nicht wegbekomme und was für mich aber auch einfach ein inhärenter Teil vom Bergsteigen ist.
Tja. Wie reagieren denn da Menschen drauf, die dir nahestehen, die dich lieben? Ich denke jetzt an Eltern, ich denke zum Beispiel auch, du hast von Lebenspartnerinnen gesprochen, von Freunden, Freundinnen. Wie gehen die denn damit um, wenn du sagst, okay, ich weiß, dass es risky ist, aber Leute, ich bin jetzt 3 Wochen in den Bergen und versuche die nächste Hürde irgendwie auf mich zu nehmen. Spielt da aber dann, also haben die Verlustängste, wenn du sowas machst?
Also diese Frage hat zwei Aspekte. Und zwar ist der eine Aspekt, dass es für Außenstehende extrem schwierig ist, einzuschätzen, wie groß die Gefahr ist, in die ich mich gerade begebe. Und das gibt mir so ein bisschen die Möglichkeit, meinem Umfeld das ein bisschen anders darzustellen. Oder sagen wir mal so, wenn ich meiner Mama erzähle ich von den schweren Touren immer, wenn ich zurück bin. Und manchmal geht es natürlich nicht anders. Also insbesondere, wenn ich im Himalaya bin, wenn ich wirklich Bergsteigen bin in einer Region, wo es meilenweit dann teilweise keine Funktürme gibt, wo ich wirklich auch manchmal tagelang kein Netz habe. Und wenn ich dann eine Solo-Tour mache, also nicht mit einem Partner unterwegs bin, dann kann es wirklich sein, dass ich Menschen aus meinem Umfeld sagen muss, hey, ich bin jetzt mal ein paar Tage weg, 5 Tage weg, 6 Tage weg und kann niemanden erreichen. Ich habe keine Chance, mich bei euch zu melden. Ich bin auf dem und dem Berg und ich melde mich in 6 Tagen wieder. Natürlich haben die da Angst. Das betrifft meine Eltern oder damals natürlich auch meine Lebenspartnerin. Das ist schwierig. Das ist für niemanden von diesen Leuten einfach, wenn man in so einer Situation ist. Aber die wissen auch alle, dass ich erstens nicht leichtfertig mit meinem Leben umgehe. Und die haben auch alle mittlerweile gemerkt, dass das ein inhärent wichtiger Teil meines Lebens ist und dass, wenn sie mir das wegnehmen würden oder auch wenn sie versuchen würden, mich aufzuhalten, mir damit nicht helfen. Das funktioniert nicht und das wissen die Menschen, die mir sehr nahe stehen. Trotzdem führt es natürlich zu Schwierigkeiten, wenn eine Partnerin von mir zum Beispiel, die sich mit Bergsteigen und Klettern auch sehr, sehr gut auskennt, weiß, worauf ich mich jetzt gerade einlasse und was ich gerade für eine Route mache oder eine Tour plane und die weiß sehr genau, wie gefährlich das ist, dann ja, zwinge ich sehr in diese Situation zu sagen, okay, das ist in Ordnung für mich, natürlich kannst du gehen und trotzdem muss sie da sitzen und Angst haben. Das macht natürlich auch was mit mir. Und das ändert vielleicht auch die Entscheidungen, die ich treffe. Ich weiß, dass ich auch schon oft vor schwierigen Entscheidungen stand und gedacht habe, okay, ich mache es jetzt trotzdem und mir ist das Risiko egal. Und dann habe ich eben nicht an mich gedacht, sondern an nahestehende Menschen und habe gedacht, okay, oder ich drehe jetzt einfach um, weil ich will nicht, dass irgendjemand von denen jetzt traurig ist.
Aber wir sprechen ja nicht einfach so über deine große Leidenschaft. Wir sprechen ja vor allen Dingen auch in Bezug zur Höhenkrankheit über eben diese Leidenschaft. Und ich verknüpfe halt genau, wenn du davon sprichst, risky Entscheidungen oder sonstiges zu treffen, verbinde ich das halt direkt auch mit der Höhenkrankheit. Inwiefern hat die dir denn schon mal so ein bisschen in deine Planung reingefuscht? Kannst du mir von deinen Erfahrungen mit der Höhenkrankheit erzählen?
Also Höhenkrankheit spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben, zumindest wenn du das mit dem Bevölkerungsdurchschnitt vergleichst. Das ist ein Thema, mit dem man sich schon sehr, sehr schnell auseinandersetzen muss, wenn man Bergsteigen geht. Das ist was, was ungefähr, also die Höhenkrankheit ist was, was etwa ab 2500 Meter für manche Menschen spürbar wird und da meistens noch nicht bedrohlich ist. Man kann aber auch, wenn man in Europa Bergsteigen geht, zum Beispiel auch im Mont Blanc-Massiv, der Berg ist fast 5000 Meter hoch, da kannst du sehr, sehr schnell eine Höhenkrankheit kriegen. Und das ist eine Krankheit, die man wahnsinnig schwer einschätzen kann, insbesondere wenn man zum ersten Mal Kontakt damit hat. Und die kommt in einem sehr charmanten und ungefährlichen Schleier und kann sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr kritisch entwickeln. Die Hauptprobleme bei einer Höhenkrankheit sind Hirn- oder Lungenödeme, die entstehen können. Und der Weg dahin ist relativ weit und es ist relativ schwierig abzuschätzen, ab wann es kritisch wird. Eine Höhenkrankheit merkt man erstmal, das fühlt sich an wie ein Sonnenstich. Man wird so ein bisschen dizzy, man kriegt Kopfschmerzen, es wird einem ein bisschen übel, man wird ein bisschen lichtempfindlich und dann kommt dieses allgemeine Unwohlsein und das sind die Anzeichen, auf die du tierisch aufpassen musst. Wenn du da nicht rechtzeitig reagierst und die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist wieder runtergehen, dann kann es sehr schnell sehr bedrohlich werden. Wenn ich sowas merke und muss dann zum Beispiel noch eine Nacht auf der Höhe verbringen, dann wird es echt gefährlich. Und ich habe schon ein paar Mal Anzeichen von einer leichten Höhenkrankheit gehabt. Ich konnte das immer ganz gut wegstecken. Und einmal hatte ich eine Erfahrung, wo es wirklich, wirklich lebensgefährlich wurde. Und das sollte man dringend vermeiden.
Der Faktencheck wird präsentiert von Little Big Dreams e.V. Der gemeinnützige Verein unterstützt ein Waisenheim in Kong Tum, Vietnam. Mehr Infos auch rund um eine persönliche Patenschaft findest du unter littlebigdreams.org.
Was ist die Höhenkrankheit und was passiert, wenn man nicht absteigt? Als Höhenkrankheit werden Gesundheitsprobleme bezeichnet, die durch einen Mangel an Sauerstoff in der Höhe ausgelöst werden. Eine akute Höhenkrankheit kann entstehen, wenn man zu schnell in große Höhen reist oder aufsteigt und der höhenbedingte Sauerstoffmangel nicht ausreichend kompensiert wird. Über die Hälfte der Bergwandernden sind beim schnellen Aufstieg auf über 3000 Meter betroffen. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, meist an der Stirn und an den Schläfen, die sich durch körperliche Anstrengung verstärken, Appetitlosigkeit oder Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, kurze nächtliche Atemstörungen, Leistungsabfall, Wassereinlagerungen unter der Haut, Sehstörungen und eine deutliche Beschleunigung des Ruhepulses. Eine akute Bergkrankheit besteht, wenn Kopfschmerzen und mindestens ein weiteres Symptom im Zusammenhang mit einem raschen Höhenanstieg vorliegen. Oft sind die Symptome nach der ersten Nacht am stärksten und verbessern sich nach ein bis zwei Tagen in Ruhe auf der gleichen Höhe. Alle Symptome, die nicht durch Rast- oder Ruhelager allein verschwinden, erzwingen so schnell wie möglich, aber schonend den Abstieg auf Höhen unter 2500 Meter. Es ist im Gebirge besonders gefährlich, Früh- und Warnzeichen des Körpers durch Medikamente oder eisernen Willen zu überspielen. Wird auf die Symptome einer akuten Bergkrankheit nicht richtig reagiert, kann sich ein lebensbedrohliches Höhenhirnödem oder Höhenlungenödem entwickeln. Im Gehirn und oder den Lungen sammelt sich dabei Gewebsflüssigkeit. Das Höhenhirnödem führt zu Störungen der Bewegungskoordination, Gehunfähigkeit, Verwirrtheitszuständen und einer fortschreitenden Bewusstseinsstörung, die in Koma und Tod enden kann. Beim Höhenlungenödem kommt es zu einem starken Leistungsverlust und das Atmen wird zunehmend schwerer. Dadurch droht der Tod durch Ersticken. Bei diesen schweren Komplikationen ist ein zeitiger Abstieg oder Abtransport in niedrigere Höhen und eine medizinische Versorgung lebenswichtig.
Der Just Gated Faktencheck.
Magst du uns an diesem Zeitpunkt vielleicht mal mitnehmen? Wann war es denn lebensbedrohlich und wieso?
Da kann ich euch gerne hin mitnehmen. Das war im November 2019 auf einem Berg namens Chulo West im Chulo Massiv. Das ist ein Bergmassiv innerhalb der, innerhalb des Himalayas, des nepalesischen Teil des Himalayas und in der Nähe von der Annapurna. Und das ist ein Massiv, das zwischen zwei sehr, sehr hohen anderen Bergen steht. Also das ist ein 8000er in der Nähe, ein 7000er in der Nähe. Das ist extrem hoch gelegen schon. Der Berg selber ist fast 6500 Meter hoch und das ist schon sehr weit oben. Also mein letztes Basecamp war auf 5200 Meter, also das Basecamp, was ich quasi hatte vor dem Gipfelsturm, war schon höher als der höchste Berg in Europa. Also der Raum, wo ich quasi übernachtet habe, wo ich meinen Alltag sozusagen hatte und mich akklimatisieren musste, war schon höher als das Dach Europas, um das mal in Perspektive zu setzen. Und Das ist deshalb ein bisschen schwierig, weil das einzige Problem im Grunde genommen meine eigene Hybris war und meine Selbstüberschätzung, weil es eine, wie so oft bei Höhenkrankheiten, selbstgemachtes Problem war. Ich wollte diesen Berg unbedingt besteigen und ich wollte den alleine besteigen. Und dafür musste ich quasi ein Wetterfenster ausnutzen und vor einem Schneesturm hochkommen. Es war ein Schneesturm gemeldet, der oben den über den Gipfel gezogen wäre und das hätte alle Spuren vernichtet, die da waren und vor allen Dingen die Gletscherspalten verdeckt. Wenn ich vor einem großen Gletscher stehe und der zugeschneit ist und ich habe eine 2 Meter dicke Schneedecke, dann kann ich die Spalten nicht mehr sehen. Das ist russisch Roulette, da drüber zu laufen. Da kann jederzeit unter dir plötzlich 100 Meter Luft sein und du merkst es nicht. Das heißt, es war sehr, sehr wichtig, dass ich in dieser Zeit da hochkomme. Und ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich toll akklimatisiert gefühlt und dachte, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich kann 2 Tagesetappen in eine bringen. Das heißt, die doppelte Zahl, also die Zahl Höhenmeter an einem Tag unterbringen. Das klingt ein bisschen extrem. Es ist ein bisschen weniger extrem, wenn man die genauen Bedingungen kennt und wenn man sich selbst ein bisschen kennt, weil ich auch sehr, sehr gut mit Höhe umgehen kann eigentlich. Dennoch habe ich einfach diesen Fehler gemacht, mich zu überschätzen. Ich habe gedacht, ich kann's, ich kenne diese Höhenkrankheit, ich kenne diese Umgebung, ich schaffe das. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich bin an dem Ende dieses Tages an einer sehr, sehr steilen Eispassage gewesen, wo ich mit schwerem Gepäck und zwei Eisgeräten und Steigeisen eine Eisflanke hochklettern musste. Das ist Zeug, was man nicht so einfach abklettert. Das ist was, wo man sehr, sehr konzentriert sein muss. Also wenn man sowas ohne Seil wieder abklettert, das ist wirklich gefährlich und man muss einfach sehr, sehr konzentriert sein. Dann geht es, man muss aber ganz klar da sein. Und ich habe eben oben im oberen Drittel dieser Passage gemerkt, wie ich immer schwerer atme und man dissoziiert sich plötzlich so ein bisschen von seinem eigenen Körper und kriegt wie so eine Draufsicht und merkt, irgendwas stimmt doch nicht, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders als sonst. Und ich habe gemerkt, wie ich immer schwerer atme und dann kamen eben die Kopfschmerzen und mir wurde ein bisschen schlecht. Und dann habe ich auch, rüber Richtung Sonne geguckt und Richtung Annapurna-Massiv geguckt und hab so gesehen, wie ich mich einfach echt, wie es langsam schwindelig wird und wie ich mich richtig mies fühle. Und ich wusste sofort, das ist eine Höhenkrankheit und es gibt keine Chance. Und während ich geklettert bin, wusste ich schon, du musst gerade eigentlich in die andere Richtung klettern, du kletterst in die falsche Richtung. Aber ich konnte in dem Moment auch nichts ändern, weil ich unter diesen Bedingungen das auch nicht runterklettern konnte. Das heißt, ich bin dann am oberen Ende von dieser Steilpassage angekommen, an dem Ort, wo ich eben mein Basislager aufschlagen musste. Und das habe ich dann erstmal gemacht, weil es war auch wahnsinnig kalt. Du kannst in dieser Region eine Nacht nicht einfach so verbringen. Da wird es nachts teilweise bis minus 40 Grad kalt. In der Vormonsumzeit, das war im November. Und ja, das heißt, okay, ich habe erstmal dieses Zelt aufgebaut und dachte, okay, erstmal Sicherheit, nachdenken. Und ich habe mich in dieses Zelt gelegt und ich war so fertig, ich hatte überhaupt keine Chance, überhaupt noch aufzustehen und da runter zu klettern. Ich habe darüber nachgedacht, das Zelt zurückzulassen, irgendwie Material dazulassen, mit leichtem Equipment absteigen. Aber es ging nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt diese Nacht hier oben durch und am nächsten Morgen ist dann alles wieder ein bisschen besser und dann sehe ich vielleicht wieder alles ein bisschen klarer und ruhiger und steige dann wieder ab. Es ist aber natürlich, eine Höhenkrankheit wird nicht besser, wenn man oben bleibt, man muss runter. Deswegen war es natürlich auch eine extrem unangenehme Nacht und ich habe vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich mich Gefahren aussetze und manchmal sind es schwierige Kletterpassagen, die ich ohne Seil klettere und dann ist es ein Gefühl, das es einem gibt, das immer ein Gefühl von Kraft ist. Man fühlt sich gut, man fühlt sich stark, man weiß, was man tut. Jeder Griff sitzt, jede Bewegung des Eisgerätes sitzt genau. Man macht alles sehr, sehr präzise und es ist trotz dieser Gefahr immer ein sehr, sehr starkes Gefühl. Wenn man aber da sitzt, in diesem Zelt und drüber nachdenkt, was gerade im Kopf passiert und auf dieses Hirn oder dieses Lungenödem wartet, dann kriegt man Angst. Und dann ist plötzlich die ganze Coolness weg und diese ganzen schönen martialischen Gedanken vom Bergsteigen und vom Gipfelerfolg, das alles weg. Und man denkt an seine Familie und an seine Freunde und ich habe ja noch nicht mal Handyempfang da oben, ich kann ja noch nicht mal jemandem Tschüss sagen, weißt du, wie ich meine? Und dann ändert sich ganz, ganz viel. Und das ist, glaube ich, was schon einige Menschen vor mir erlebt haben. In dem Fall bin ich natürlich völlig unbeschadet rausgekommen aus der ganzen Nummer. Aber ich kann sehr gut verstehen, wie das ist, wenn man echte Angst hat. Und diese Angst gipfelte dann am nächsten Morgen. Also ich habe ein paar Stunden da rumgebracht. Man kann auch nicht gut schlafen in so einer Höhe, vor allem nicht, wenn du natürlich die ganze Zeit irgendwie bei jedem Kopfschmerz denkst, ist es jetzt der Hirnschlag, der dich jetzt rausholt. Und dann habe ich allerdings trotzdem irgendwie diese Nacht rumgebracht und habe auch ein paar Stunden geschlafen und am nächsten Morgen gab es eine Sekunde, die kann ich ganz schwer beschreiben. Da dachte ich für ein paar Sekunden, jetzt ist es wirklich aus, jetzt ist es gelaufen, weil ich aufgewacht bin und festgestellt habe, dass ich nichts sehen kann. Ich dachte, oh Gott, jetzt drückt mir gerade irgendwas auf den Sehnerv, jetzt ist es wirklich vorbei. Und es war ein Zeitraum von ganz wenigen Sekunden, vielleicht ein, zwei Sekunden, als ich mir dann die Augen gerieben habe und festgestellt habe, dass meine Augenlider über Nacht zusammengefroren waren. dann habe ich die aufgezogen und dann konnte ich wieder was sehen, aber das war sozusagen der Rest. Und ich dachte, okay, das war einfach zu viel. Und da habe ich auch viel draus gelernt aus der Nummer, aber und das wird mir in der Form garantiert auch nicht mehr passieren. Und ich bin noch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung so machen durfte, ohne dass irgendwas passiert ist. Weil ich bin dann abgestiegen, ich habe mich natürlich noch nicht gut gefühlt, aber es war wieder ein neuer Tag, ich habe ein bisschen Energie gesammelt, ich konnte mich einfach besser konzentrieren und bin dann wieder abgeklettert. Und das Schöne ist, dass diese Heilung so schnell kommt bei einer Höhenkrankheit, also bei einer, die noch nicht so weit fortgeschritten ist. Als ich quasi 600 Höhenmeter tiefer war, war alles cool. Innerhalb von Minuten ging es mir besser, ich war topfit, ich fühlte mich wieder, als könnte ich einen Marathon laufen, von einer Minute auf die andere gefühlt. Das ist bei einer Höhenkrankheit manchmal echt sehr, sehr interessant, wie das sich entwickeln kann. Und es ist vor allem was sehr, sehr persönlich ist es bei sehr vielen Menschen unterschiedlich. Bei manchen kann es schon sehr, sehr schnell passieren. Also ich kenne ja auch viele andere Leute und kenne viele Geschichten und habe auch schon eine sehr, sehr gute Freundin und Kletterpartnerin von mir hatte zum Beispiel im gleichen Bergmassiv ein Erlebnis, wo sie jemanden auf 3.500 Meter gefunden haben, am Rand des Tracks mit einer schwersten Höhenkrankheit, der am Schluss auch mit einem Helikopter abgeholt werden wollte und kein Mensch weiß, ob er es geschafft hat auf 3.500. Das ist, manche Menschen sind ja einfach nicht dafür geeignet und das ist schwer einzuschätzen auch.
Ist es vielleicht dann auch trügerisch irgendwie bei dieser Höhenkrankheit, wenn du dann so 600 Meter tiefer bist und dann denkst du so, ja, jetzt kann ich ja eigentlich wieder hoch, ne? Jetzt bin ich ja eigentlich wieder fit. War der Gedanke vielleicht irgendwie ansatzweise mal da, dass du dachtest, ja, jetzt geht's ja wieder?
Das Schöne ist, dass es tatsächlich geht, wenn man sich dann Mühe gibt und sich dann zwingt, noch eine Weile unten zu bleiben, weiß man ja, dass es danach weitergeht. Also ich habe eine Nacht da unten verbracht und am nächsten Tag bin ich zum nächsten Lager wieder hochgegangen. Und es hat geklappt, also alles gut, alles in Ordnung. Das muss man sehr, sehr genau im Auge behalten. Aber ja, natürlich ist es gefährlich, wenn man dann sofort denkt, ja, hey, jetzt kann ich wieder. Und die Höhenkrankheit wird von so vielen Leuten unterschätzt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also insbesondere zum Beispiel im Mont Blanc Massiv, weil es einfach so schnell geht und weil es so schnell massiv werden kann und weil es bei anderen Leuten, die direkt nebendran stehen und exakt das Gleiche machen, gar nichts ist. Und dann denkt man natürlich, man muss mit denen mithalten und man kann jetzt nicht hier schlapp machen und die sagen, hey, wie, ich spüre noch gar nichts, kann ja nicht so schlimm sein. Es kann sein, dass du gerade im Sterben liegst. Und du kriegst es nicht mit. Und der nebendran ist fit wie ein Turnschuh. Das ist das Gruselige an dieser Krankheit. Also die Höhenkrankheit entsteht ja durch den Sauerstoffpartialdruck, der da oben sehr viel niedriger ist als hier. Also auf dem Gipfel vom Everest hast du noch ein Drittel von dem Sauerstoffpartialdruck, den du auf der Meereshöhe hast. Und das macht so viel mit deinem Körper und so viel auf einmal. Also es ist nicht nur, dass du ein Hirnödem kriegen kannst, dass du ein Lungenödem kriegen kannst. Das wirklich so zeigt sich über deine ganze Verhaltensweise, deine Persönlichkeit. Es gibt zum Beispiel von Reinhold Messner Berichte, wie er, ich weiß nicht mehr auf welchem 8000er, war bei einer Solobesteigung von einem 8000er, wie er nachts in seinem Zelt lag und gedacht hat, draußen sind andere Bergsteiger, die Steine auf sein Zelt schmeißen. Und er hat da tierisch rumgeschimpft und hat sich beschwert und aufgeregt, dass die da jetzt Steine schmeißen. Und sein Kletterpartner, ich glaube es war Kammerlander damals, hat dann gesagt, Reinhold, wir sind hier alleine. Wir sind alleine auf einem 8000 Meter hohen Berg im Himalaya hier. Hier ist im Umkreis von 100 Kilometern kein Mensch. Es ist gruselig. Es ist einfach eine gruselige Krankheit.
Was ist denn aber dann der Reiz daran, Solo-Trips zu machen? Also du hast auch gesagt, ganz am Anfang deiner Geschichte, dass es dir wichtig war, das alleine zu machen. Wieso?
Wenn man alleine einen Berg besteigt, ist die Erfahrung eine andere. Und das liegt jetzt nicht nur daran, also das liegt wirklich beim besten Willen nicht daran, die Gefahr zu erhöhen. Es geht darum, dass man sich ein Ziel setzt und zwar ein schweres, ein großes Ziel und das ganz alleine erreicht. Und diesen meditativen Zustand, von dem ich vorhin erzählt habe, in dem nichts anderes existiert, außer ich und die paar Quadratmeter Fels vor mir, das ist was ich eigentlich nur alleine erreichen kann, weil ich kein Sicherheitsnetz habe, weil ich kein Seil habe, weil ich keinen Partner habe, weil es niemanden gibt, der mich Fragen stellen kann. Ich stehe vor einer Flanke und denke mir, hey, es kann sein, dass jetzt ein Schlechtwetterumbruch gibt. Schaffe ich diese 100 Meter jetzt? Schaffe ich das noch? Sollte ich lieber unten bleiben? Das sind Fragen, die ich dann alleine beantworten muss. Und das ist eine Form des Empowerment selbst, dass man glaube ich so gar nicht, dass ich mir anders gar nicht vorstellen kann, dass ich anders gar nicht rekonstruieren kann. Und es ist was unglaublich Puristisches. Nicht einen Berg zu belagern, mit jemand anderem zusammen Höhenlager bauen, mit Seilen, mit Eisschrauben oder mit Sicherungsgeräten diesen Berg zu bezwingen, sondern nur ich alleine in dieser Natur. Und alles, was ich habe, sind meine Hände und vielleicht die Steigeisen unter meinen Füßen. Und das ist was, was sehr, sehr Natürliches und Authentisches. Und das macht dieses Gefühl so wahnsinnig echt und so wahnsinnig lebenswert.
Aber hast du nie Angst, da oben zu sterben? Also wenn du dir ein Bein brichst oder einen Arm brichst oder was auch immer oder stürzt, also du hast ja noch nicht mal Empfang, du kannst ja nicht darauf warten, dass jemand wie im Park zufällig jemand mal vorbeikommt mit seinem Hündchen und dich dann da sieht. Also du bist ja jedes Mal, wenn du losgehst, eigentlich dem Risiko ausgesetzt, dass es dein letzter Trip sein könnte.
Ja, und das ist was extrem schwer zu verstehen ist. Und die Frage, die du gerade stellst, die wird fast jedem der richtig großen Bergsteiger gestellt. Und keiner kann so gut beantworten. Das habe ich auch schon festgestellt. Warum gehen wir bergsteigen? Ich weiß nicht, weil sie da sind, weil die Berge da sind. Das ist eine ganz, ganz schöne, banale Antwort, mit der sich auch keiner zufrieden gibt. Und ich glaube, das hat auch Reinhold Messner mal gesagt. Das Problem ist, wenn wirklich was passiert, ist es durch nichts zu rechtfertigen. Kannst du kommen mit deinen Bergerlebnissen und mit der Freiheit und ich kann nicht ohne, wenn wirklich jemand stirbt, dann kannst du es nicht erklären. Und zwar nie. Und die Frage, die du gestellt hast, wird von vielen mit einer sehr, sehr, sehr persönlich beantwortet. Dieses Sicherheitsnetz, dafür entscheidet man sich, dass man das nicht wahrnimmt. Und die Situationen, in denen es wirklich so ist, dass es gar nichts mehr gibt, dass ich durch einen Sturz, durch ein gebrochenes Bein wirklich am Ende bin, die erzeuge ich selber. Ich könnte auch eine Expedition buchen. Ich könnte mir gerade im Himalaya Porter und Bergführer buchen und das alles sicherer machen. Ich könnte ein Satellitentelefon mitnehmen und alles drum und dran. Das nimmt dieses ganze Puristische und dieses ganze Echte aber weg. Dann ist es nicht mehr da. Die Abwesenheit des Sicherheitsnetzes ist der zentrale Punkt bei dieser ganzen Sache. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von Marc-André Leclerc gehört hast. Da ist jetzt auch gerade ein Kinofilm rausgekommen. Das ist einer der spektakulärsten Bergsteiger der Geschichte, möchte ich eigentlich sagen, der auch extrem große Solotouren gemacht hat. Und der hat es noch erweitert. Er hat es nicht mal im Himalaya nur so gemacht. Er ist auf Touren in seiner Umgebung in Kanada, in Quebec, die eigentlich gut abzusichern sind, wo du am Gipfel noch so viel Empfang hast, dass du einen Videocall machen kannst. Der hat sein Handy zu Hause gelassen. Der hat alles weggelassen. Und zwar mutwillig, weil er sich genauso, wie ich das eben empfinde, in dieser glasklaren, puristischen Welt befinden wollte. Und damit gibt man sich großen Gefahren in die Hand.
Hat deine Nahtoderfahrung, die du machen, du sagst selbst durftest, und ich nenne sie Nahtoderfahrung, weil es hätte ja auch wirklich anders ausgehen können. Oder siehst du die nicht so?
Ich weiß nicht, ich finde den Begriff Nahtoderfahrung, der hat sowas Negatives.
Naja, ich konnte jetzt nicht so viel rauslesen, als du im Zelt lagst, was positiv gewesen
hätte
sein können. Also Nahtoderfahrung, damit kannst du dich gar nicht identifizieren?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mit dem Begriff wirklich ein Problem, weil der so was spirituell Negatives hat oder so eine, ich weiß nicht, so eine Kraft, die mir irgendwie nicht liegt. Ich hatte schon mehrere Situationen in meinem Leben, in denen es hätte vorbei sein können. Wie gesagt, ich mache das relativ intensiv mit dem Bergsteigen und ich hatte auch schon andere Sachen. Also Motorradfahren ist zum Beispiel wo das vergleichbar ist. Ich hatte auch, ich glaube, ein Jahr vorher hatte ich einen relativ schweren Motorradunfall zum Beispiel. Das sind auch Sachen, wenn da Nuancen anders laufen, dann war es das. Dann ist es einfach vorbei. Und ich interpretiere quasi nicht aus dieser Glück gehabt, es hätte vorbei sein können, nicht aus dieser Situation, diese Kraft, die einem das gibt, sondern daraus, dass man diese unglaublichen Widerstände kennt und kennenlernt und allerdings besiegt und da kommt man irgendwie dann stärker raus, als man reingegangen ist. Macht das Sinn für dich?
Ja, ich meine, ich bin auch ein Fan davon, in allen Dingen was Positives herauszuziehen, aber dadurch möchte ich ja nicht die Tatsachen an sich, wie sie gelaufen sind, schmälern und sagen, ja, so schlimm waren sie ja gar nicht, weil ich was rausziehen konnte. Und ich würde es ja, ja auch nicht unterstellen, dass du das so siehst, weil du auch selbst sagst, es war gefährlich und du hast viel draus gelernt. Aber nichtsdestotrotz tut's ja an der Situation, in der du dich befunden hast, für diese eine Sekunde, wo auch dein Erfolg, diesen Berg zu erklimmen, weg war. In dieser Sekunde hast du an deine Familie gedacht und es war ja knapp. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man diese eine Sekunde das Wort Nahtoderfahrung aufdrücken darf. Und alles drumherum bin ich bei dir. Kannst du was draus lernen? Kannst du was draus ziehen? Kannst du was Positives draus sehen? Aber deshalb kam ich auf dieses Wort irgendwie, weil du das so beschrieben hast.
Ja. Was ist jetzt die Frage?
Nee, also, ich bin noch am Nachdenken. weil ich hatte...
Ich will dich jetzt auch nicht auf diesen Begriff festnageln.
Ich versuche davon auch wegzukommen.
Spirituelles. Weißt du, das Nahtoderfahrung ist was ich immer so ein bisschen verbinde mit, spirituellen Erfahrungen. Und jemand lag im Koma und hat dann, Gott gesehen und daraufhin sein Leben verändert. Das verbinde ich mit diesem Begriff irgendwie. Deswegen fühle ich mich da gerade nicht so... Weiß ich nicht.
Aber hat das Erlebnis dein Leben verändert?
Das eine? Das hat nicht mein Leben verändert. Das hat mich sehr, sehr bestärkt in den Dingen, die mir wichtig sind. Und es relativiert wahnsinnig, wahnsinnig stark die Ängste und Sorgen, die man im Leben hat. Wie gesagt, ich habe ja auch andere Probleme, so wie jeder und jeder andere in dem Leben sich durch Dinge kämpfen muss, berufliche Schwierigkeiten, Beziehungen, Problematiken mit anderen Menschen oder Dinge, die man eben nicht beurteilen kann, wo man Ängste hat. Das wird alles relativiert. Nichts davon ist danach noch so schlimm. Wenn man diesen extremen Gefahren ausgesetzt war und diesen kalten, nackten Ängsten, dann sind die anderen Sachen alle nicht mehr so schlimm. Dann kommt man raus und ist froh, dass man lebt und dass man diese kleinen Probleme im Leben hat. Dass es eben um meine beruflichen Entscheidungen geht oder um eine Beziehung oder um andere Dinge. Das ist, wichtig gewesen schon. Ne?
Ich unterstelle dir mal, wenn man so viel quasi unterwegs ist, reisen geht, zwar auch viele Solo-Trips macht, aber... viel sich mit dem Thema beschäftigt, lernt man ja auch Menschen kennen, die genau dieselbe Leidenschaft haben. Hast du Angst, wenn dir jemand schreibt, hey, ich bin jetzt 6 Tage weg, jemanden zu verlieren? Oder hast du schon mal jemanden in den Bergen verloren?
Na klar habe ich Angst, wenn ich weiß, dass jemand, der mir am Herzen liegt, sich gerade in eine große Gefahr begibt. Natürlich. Zumal ich die Sachen ja sehr gut kenne und sehr gut einschätzen kann. Und vor allen Dingen, weil ich es ja von mir selber kenne, dass man den anderen Leuten dann sagt, ja, so schlimm ist es nicht. Obwohl man genau weiß, wie hart es wird. Klar sind es Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich habe das wahnsinnig große Glück, dass ich niemanden aus meinem engen Freundeskreis verloren habe bisher. Aber der Tod oder das wirklich Menschen sterben ist, was das bei diesen Touren immer präsent ist und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die nicht zurückgekommen sind von Touren. Ich habe selbst am Mont Blanc hatte ich so eine Erfahrung mit zwei jungen Bergsteigern, die wahnsinnig im Gipfelfieber waren und unglaublich große Lust hatten, diesen Berg zu besteigen, aber es gab kein Wetterfenster. Und wir waren im Basislager vom Mont Blanc und die beiden wollten unbedingt auf den Gipfel und wollten das unbedingt durchziehen und alle haben ihnen gesagt, die können da nicht hoch, das Wetterfenster passt nicht, es ist zu warm, es ist Gewitter gemeldet, der Bossegrat oben wird zu weich, der Schnee wird oben matschig, da kannst du mit den Steigeisen nicht mehr draufgehen, ist lebensgefährlich und die beiden sind, obwohl wir ihnen wirklich ganz genau gesagt haben, wie groß die Gefahr ist, sind sie trotzdem losgegangen, sind beide nicht zurückgekommen und man hat solche Begegnungen. Ich habe auch schon andere schwere Verletzungen miterlebt, auch aus dem Bekanntenkreis und auch andere Situationen, wo es sehr, sehr knapp war. Und natürlich ist es präsent. Und natürlich geht es nicht an einem vorbei. Wenn man da oben steht, wenn man am Berg ist, dann sagt man erstmal, ja, das ist so ist es. Es gibt Gefahren, es gibt Schwierigkeiten, aber Aber wenn man in einer ruhigen Minute darüber nachdenkt, dann bleibt das alles immer ein bisschen da und nimmt ein bisschen was mit. Und das ist auch gut und das ist auch gesund. Weil ich hoffe, dass wenn ich dann mal in einer Entscheidung stehe und mich in so einer Situation wiedererkenne und vielleicht die beiden jungen Männer wiedererkenne, dann werde ich vielleicht sagen, okay, ich gehe nicht.
Vielleicht? Da war das Wort vielleicht.
Ja, na klar, ist da das Wort vielleicht. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn dir was wirklich, wirklich am Herzen liegt und dann ist dieser Tatendrang da.
Ist wie eine Sucht.
Ja, ein bisschen vielleicht. Aber nur ein bisschen.
Das sagen die Süchtigen auch.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ich versuche, glaube ich.
Könntest du denn von heute auf morgen damit aufzuhören? Stell mal vor.
Auf gar keinen Fall.
Aber stell dir mal vor, du wärst, oder du würdest, keine Ahnung, Verantwortung auf einmal haben für jemand anderen, für einen anderen Menschen. Würdest du aufhören?
Das ist tatsächlich was, womit ich mich auseinandersetze. Das ist mit ein Grund, warum ich mir zum Beispiel im Moment in meinem Leben keine Kinder vorstellen könnte. Niemanden, für den ich die Verantwortung übernehmen muss. Das ist wirklich mit ein Grund. Das ist was, worüber ich nachdenke. Weil das eine Verantwortung ist, die ich für mich übernehmen kann, aber für jemand anders nicht. Das merke ich auch in der Art und Weise, wie ich Touren mache, wenn ich eine Bergpartnerin oder einen Bergpartner dabei habe, dass ich dann Entscheidungen anders treffe. Vor allen Dingen, wenn ich der Erfahrenere bin, dann treffe ich sehr, sehr risikoaverse Entscheidungen, wo ich immer auf Nummer sicher gehe, weil ich dann denke, okay, ich muss jetzt für uns beide das Risiko gestalten und für uns beide das Risiko eingehen, dann ist das eine völlig andere Nummer. Solange es um mich geht, ist das was anderes. Da kann ich mit vielem leben, aber ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand anders leidet und dass jemand anderem was passiert. Und ja, natürlich spielt das eine Rolle.
Okay.
Es klingt immer irgendwie gar nicht so schön, wenn man das so sagt. Ne? Ich merke, wie
ja, weil, dieses... Ja, weil bei mir kam dann die Frage auf, also, wie viel wert ist dir dein Leben?
Tja, mein Leben ist mir wahnsinnig viel wert. Das ist, ich bin nicht lebensmüde, ich bin ein wahnsinnig lebensfroher Mensch und das ist ja genau der Grund, warum ich klettern und Bergsteigen gehe, weil ich das so wahnsinnig toll finde und weil ich dieses Leben so wahnsinnig genieße. Und ein wirklich guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger, der ganz oft Nein gesagt hat und das geht ja, man kann ja auch beim Bergsteigen alt werden und man hat objektive Risiken, aber man muss auch nicht alle eingehen. Das ist aber eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, wie viel man davon eingeht. Es gibt Leute, die sagen, ich kaufe mir kein Motorrad, weil mir das zu gefährlich ist. Es gibt Leute, die sagen, aber ich kaufe mir sogar ein Rennmotorrad, weil ich das so wahnsinnig toll finde. Das sind immer sehr, sehr persönliche Entscheidungen. Und der Witz ist, dass es Leute gibt da draußen, denen schaue ich zu bei den Sachen, die sie machen und würde denen die gleiche Frage stellen, wie du mir gerade. Sag mal, wie kannst du denn dieses Risiko eingehen? Ist dir das nicht so krass? Wie kann man denn diese Tour jetzt ohne Seil klettern? Es gibt so abgefahrene Leute und so abgefahrene Ausmaße, die das annehmen kann. Also ich habe vorhin den Namen Marc-André Leclerc in den Raum geworfen zum Beispiel, der leider auch nicht mehr hier ist, bei einem Lawinenunglück gestorben ist, leider, aber der hat ähnliche extreme, also der hat völlig extreme Touren gemacht und Sachen, von denen ich begeistert war und wo ich gesagt habe, wow, krass. Und mir aber immer auch gedacht habe, ist es nicht auch ein bisschen viel? Und keine Ahnung, 2 Jahre später kam dann die Meldung, es ist vorbei. Es ist leider irgendwie was mit meinen ganzen Idolen passiert. Das ist mein großes Vorbild war zum Beispiel damals David Lama, der genauso alt war wie ich. Und als ich irgendwie 25 war, hat der schon die unglaublichsten Erfolge gefeiert, hat die unglaublichsten Berge bestiegen und war ein wahnsinnig guter Kletterer. Und er ist gestorben, als ich 28 war. Und dann dachte ich nur so, hey Mann, jetzt wollte ich gar nicht mehr tauschen mit dir. Wenn du das alles haben kannst, aber dafür nur 28 Jahre kriegst, dann will ich nicht mit dir tauschen. Klar, natürlich nicht. Niemand will das.
Was ist für dich das Tückischste an deiner Leidenschaft?
Das Tückischste ist tatsächlich, dass man, wenn man etwas so liebt, sehr, sehr aufpassen muss, dass es nicht Besitz von einem ergreift und dass es nicht alle anderen Dinge im Leben, denn es gibt andere Dinge außer Bergsteigen und Klettern im Leben, dass es nicht alle anderen Dinge überschattet. Und das ist was ich schon ein paar Mal gemerkt habe und vielleicht auch nicht direkt, sondern immer sehr viel später, Monate später, vielleicht auch Jahre später gesagt habe, was der Berg jetzt echt wert, was die Tour jetzt echt wert, hättest du nicht, wärst du nicht besser doch auf den Geburtstag gegangen, wärst du nicht doch zu dieser Hochzeit gegangen, musste das jetzt sein? Das sind Sachen, die man sich dann, Fragen, die man sich stellt, und das ist tatsächlich was tückisch ist, weil diese Einsicht immer so spät kommt, weil es einem erst später leid tut, dass man gerade einen wichtigen Moment im Leben eines anderen Menschen verpasst hat, um seiner Passion zu folgen. Und da muss man den richtigen Mittelweg finden, weil andere Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen sind mir auch wichtig im Leben. Es gibt vieles, was mir wichtig ist im Leben. Das Bergsteigen dominiert das ein bisschen. Man muss nur höllisch aufpassen, dass es nicht alles wegnimmt.
Was würdest du denn für dich sagen, ist für dich das Positive an der Höhenkrankheit? Ganz speziell an der Höhenkrankheit.
Das Positive an der Höhenkrankheit, meinst du jetzt in meiner persönlichen Erfahrung oder an der Erfahrung, die alle Menschen damit sammeln?
Beides. Ich war jetzt erstmal allgemein bei der Höhenkrankheit, also ohne deine persönliche Erfahrung, aber ich glaube, so eine allgemeine Meinung von einem, der die Erfahrung gemacht hat, ist eh immer mit der Erfahrung irgendwie noch gemünzt, der eigenen. Und deshalb, versuch's vielleicht kurz zu differenzieren, aber beantworte mir gern beides.
Okay. Das Positive an der Höhenkrankheit ist, dass es der Hybris des Menschen einen Dämpfer verpasst. Und das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen, und da schließe ich mich ganz vorne mit ein, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich eben nicht immer wie der Tollste fühlt und der Held fühlt, sondern dass man auch mal merkt, dass man ganz, ganz klein sein kann und dass man schwach sein kann. Und dass es einem manchmal so geht wie vielen, vielen anderen Menschen in der Gesellschaft, oft geht, die andere Voraussetzungen haben, die gar nicht bergsteigen gehen können, die gar nicht diese ganzen extremen Situationen brauchen, weil die es schon schwer genug haben im Leben. Das ist die Tatsache, dass ich mir diese Sachen erfüllen kann, das zeugt von einer wahnsinnig privilegierten Lebenssituation. Es gibt Menschen, die diese ganzen Erfahrungen, diese Kämpfe in ihrem ganz normalen Leben austragen müssen. Und das Schöne an sowas wie der Höhenkrankheit ist, dass jemand wie mir, dem es sonst richtig gut geht, mal die Erfahrung machen kann, wie es ist, wenn man plötzlich Angst hat, wenn man plötzlich auf sich gestellt ist, wenn man plötzlich kämpfen muss. Einfach so, von einer Sekunde auf die andere.
Das war unsere neueste Folge mit dem lieben Felix zusammen. Wenn ihr nichts verpassen möchtet zum Thema Höhenkrankheit oder auch allen anderen Themen, die wir schon bei Just Gated angesprochen haben und ansprechen werden, solltet ihr unseren Instagram-Kanal abonnieren. Da verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts mehr, wenn es ums Thema neue Folgen oder neue Gästinnen oder geht. Nächste Woche, da kann ich schon ein bisschen spoilern, geht es um das Thema Stoma. Wir sprechen mit der lieben Rita zusammen. Und ich würde sagen, bis dahin macht's gut, bleibt gesund und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein.
Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.
Das war Just Gated. Checkt die neueste Folge auch jeden Montagabend bei Yuka Radio.
Alle Infos checkst du online. yukaradio.de.
Yuka. Music for you. Yuka
Radio.